Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Nachdem das Volk Israel sich gegen Sauls Entscheidung gestellt hatte, seinen Sohn Jonathan zu opfern, ließ Saul von der Verfolgung der Philister ab. Der Konflikt mit den Philistern, der wird ihn während seiner ganzen Königsherrschaft aber begleiten. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In dieser Folge wird Gott etwas Unerwartetes machen. Aber sehen Sie selbst. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 15 und dort ab Vers 1. Samuel sagte zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Ich habe gar nicht weitergelesen, sondern innegehalten und mir gedacht, wie? Saul ist doch schon von Samuel gesalbt worden. 1. Samuel, Kapitel 9, beschreibt Sauls Suche nach den Eselinnen. Samuel und Saul begegnen sich in der Stadt. Er übernachtet bei den Propheten, sie sprechen die ganze Nacht und am nächsten Tag in der Früh salbt Samuel Saul zum Fürsten über Israel. 1. Samuel 10, Vers 1. Danach wird er vor dem gesamten Volk zum König auserwählt, durch Losentscheid. Ja, es bildet sich eine Oppositionspartei gegen Saul, sodass er erstmal die Königsherrschaft nicht wirklich annimmt. Aber dann nach dem Sieg gegen die Ammoniter, das ganze Volk will ihn zum König haben. Samuel ruft alle zusammen nach Gilgal, das Königtum wird erneuert. Und Saul ist auch in den Augen des Volkes rechtmäßiger erster König in Israel. Wozu nochmal die Salbung? Gut, und hier geschieht ja das Unerwartete. Nachdem Saul sich das Recht herausnimmt, gegen den Willen Gottes das Opfer darzubringen und damit in die Rolle des Priesters schlüpft, die ihm nicht zusteht, da ist Samuels Entscheidung so, dass ich davon ausgegangen bin, das Königtum ist jetzt von Saul weggenommen worden. 1. Samuel, Kapitel 13 und dort ab Vers 13. Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Also du hast Gottes Willen nicht getan, sondern deinen eigenen Willen durchgesetzt. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt, nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Und ich dachte, gut, das ist es. Das Königtum ist von Saul weggenommen worden. Denn schließlich ist die Grundlage des Königtums in Israel immer noch dieselbe wie zur Zeit der Propheten oder wie es von jeher im Gottesvolk war. Der Wille Gottes, der Weg Gottes, das ist der Weg, den das Volk gehen sollte und nicht menschlicher Wille, auch wenn es ein König ist. Denn dieser menschliche Wille wird das Volk in die Irre führen. Und nun, 1. Samuel, Kapitel 15, kommt Samuel auf Saul zu und sagt: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. Eine zweite Chance? Die erneute Möglichkeit für Saul, doch noch seinen Weg mit Gott weiterzugehen? Er hat ja alles bekommen gehabt. Als König hat er alles bekommen, um seinen Weg mit Gott zu gehen. 1. Samuel Kapitel 9 heißt es und dann Vers 10, Kapitel 10. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, sagt Samuel zu ihm, und du wirst mit ihnen, mit den Propheten weissagen, und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. 10 Vers 9. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott, dem Saul, ein anderes Herz. Vers 10, und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Gott hat Saul alles gegeben um seine Schwächen als Mensch, ihm damit zu helfen, ihn damit zu unterstützen, damit er seinen Weg mit Gott gehen kann. Und hier erneuert Gott für Saul durch Samuel die Möglichkeit, seinen Weg als König zu gehen. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. Jetzt wiederholt sich's nochmal. Wenn du diesen Weg gehen willst, Saul, dann musst du auf das Wort Gottes hören. Das ist die Bedingung. So spricht der Herr, Vers 2, der Herr Scharen. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstreckt den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telem, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht, weicht, zieht weg von den Amalekitern, dass ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Denn du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Da zogen die Keniter fort von Amalek. Wenn sie mitgelesen haben, den Weg Israels mitgegangen sind aus Ägypten in das Land Kanaan, dann erinnern sie sich jetzt an diese beiden Völker, an Amalek und an die Keniter. Gerade noch mal so ein kurzer Rückblick. 2. Mose Kapitel 17. Dort wird diese Schlacht oder dieser Kampf gegen Amalek erwähnt. Das Volk Israel ist durch das Schilfmeer gezogen, sind auf dem Weg in der Wüste und dann kommt Amalek, 17 Vers 8, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Josua zieht aus mit den Männern und letztendlich siegen sie im Kampf gegen Amalek. Und dort wird bereits Folgendes formuliert ab Vers 14, Kapitel 17, Vers 14. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. In der Beschreibung dieser Situation wird nicht ganz deutlich, warum eigentlich oder was denn so schlimm an diesem Kampf damals mit Amalek war. Mose in seiner Erinnerung an diese Situation in 5. Mose Kapitel 25, als er sich kurz vor seinem Tode nochmal an das Volk Israel wendet, bevor sie in das Land Kanaan ziehen, wird es noch viel deutlicher, was so schlimm und so furchtbar an dem war, was Amalek gemacht hat. 5. Mose Kapitel 25 und dort ab Vers 17. Denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als sie aus Ägypten zog. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat, das heißt, die Initiative ging nicht von Israel aus. Israel war nicht daran interessiert, zu kämpfen gegen die Völker. So, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir. In meiner Bibel heißt es hier sozusagen, das Ende des Zuges bei dir abschnitt, nämlich alle Marschunfähigen, das heißt wirklich die Schwachen, die Alten, die Erschöpften, die Kinder. Als du, heißt es im Bibeltext, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Das heißt, Amalek zog nicht aus zum Kampf Mann gegen Mann, zu einem fairen Kampf, sondern Kampf von hinten her und fraß und tötete all diese Schwachen, Müden und die Erschöpften. Wirklich hinterhältig und auch feige. Und dann fährt Mose fort und sagt, und dass er Gott nicht fürchtete. Vers 19, und wenn der Herr dein Gott die Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen, vergiss es nicht. Und der Kampf mit Amalek wird ja weiter fortgeführt. Hier, als Mose sich noch an das Volk wendet, dann kommt ja die Lebenszeit von Josua, die Zeit der Richter, da gehen Jahrhunderte ins Land. Wir sind jetzt mittlerweile bei Saul angekommen und auch Saul kämpft gegen die Amalekiter. 1. Samuel Kapitel 14, dort im Vers 48 wird erwähnt, und er vollbrachte tapfere Taten, der Saul, und schlug Amalek und er rettete Israel aus der Hand seines Plünderers. Also sie plündern immer noch gegen Israel und verhöhnen diesen Gott. Und der noch größere Bogen, um den es hier geht, ist das, was Gott Abraham vor Jahrhunderten gesagt hat. Als Abraham noch ganz alleine mit seiner Familie im Land Kanaan war, da hat Gott zu ihm gesagt, dein Volk wird 400 Jahre lang in der Gefangenschaft in einer Nation sein. Damit meinte er Ägypten. Und dann werden sie von dort ausgeführt werden mit mächtiger Hand. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist noch nicht voll. Die Völker, die hier in diesem Land leben, ihre Schuld ist noch nicht voll. Gott wartet darauf, um zu schauen, wie sich diese Völker entscheiden werden. Für den Weg Gottes? Oder gehen sie ihren eigenen Weg ins Verderben? Denn Gott hat ja nicht nur ein Interesse daran, dass Israel einen guten Weg zum Leben findet, sondern auch die Ägypter und auch alle anderen Völker, die dort genannt werden. Unter anderem interessanterweise auch die Keniter, die ja hier von Saul verschont werden, ab Vers 6. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht, weicht, zieht weg von den Amalekitern, dass ich dich nicht mit ihnen wegraffe, denn du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Da zogen die Keniter fort von Amalek. Das heißt, es geht ja hier um kleine Stadtkönige oder Völkerschaften und die Keniter sind auch im Land, aber die werden nicht dahin gerafft. Das war auch nicht der Auftrag oder der Wille Gottes. Übrigens, die Keniter, das war von den Kenitern stammte auch Moses Frau. Und Hobab, Moses Schwager, ist derjenige, der nach dem Auszug aus Ägypten, der dem Volk Israel mit seiner Familie wiederum hilft, mit ihnen mitzieht und ihnen hilft, dort in der Wüste zurechtzukommen. Jeder Einzelne und auch jedes Volk trägt eine hohe Verantwortung dafür, wie seine Zukunft sich gestaltet und wo das Ganze dann letztendlich endet. Vers 7. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an den ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war. Daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Sagen, aber Saul oder Volk Israel, ihr wisst doch, dass den Bann zu vollstrecken bedeutet, dass nichts und niemand am Leben bleibt, auch nicht die wertvollen Tiere. Es ging ja gerade eben nicht darum, dass man sich in solch einem Kampf bereichert und Beute macht und mit irgendetwas nach Hause zurückkehrt. Wir erinnern uns an die Geschichte von Achan, als sie Jericho angreifen und Achan eben sich selber versucht zu bereichern, indem er Sachen stiehlt oder mitnimmt von dem, was in Jericho ist. Und auch dort hieß es, nichts und niemand darf mitgenommen werden. Das ist kein Beutezug, sondern hier geht es um etwas anderes. Aber Saul und das Volk verschonen die Tiere und auch Agag, den König, lassen sie am Leben. Und es mutet so an, als würde Saul dadurch sozusagen seinen Sieg noch größer machen. So. Er lässt den König am Leben, bringt ihn mit nach Hause so als Sklave oder als Gefangener, um zu zeigen, schau, wie groß ich bin. Aber das war nicht das Thema, Saul. Du sollst nicht deinen eigenen Weg gehen, deinen eigenen Willen ausführen, sondern das tun, was Gott dir sagt, wenn du König in Israel bleiben willst. Vers 10. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da entbrannte dem Samuel, und in dem Urtext steht da nicht, was entbrannte. Die Übersetzer in der Elberfelder Bibel führen an, der Zorn. Und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Saul geht seinen eigenen Weg. Er wendet sich von Gott ab, führt Gottes Worte nicht aus, sondern geht seinen eigenen Weg. Und es geht so weit, dass Gott sagt, es reut mich. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und Samuel schreit die ganze Nacht zum Herrn. Es wird nicht genau ausgeführt, was. Wahrscheinlich in Sorge um Saul bittet er die ganze Nacht für ihn. Und ringt mit Gott um Saul, den ersten König Israels. Vers 12. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Da wurde Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen. Und siehe, er hat sich ein Siegeszeichen errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgekommen. Und es entsteht so dieses Bild von dem siegreichen Saul. Dem tapferen, siegreichen Herrführer Saul, der sich ein Siegeszeichen errichtet hat. Vers 13, als Samuel zu Saul kam und sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Wirklich? Aber Saul, du hast Agag am Leben gelassen. Du und das Volk, ihr habt die ganzen Rinder, Schafe und Rinder und Lämmer am Leben gelassen. Wie kannst du sagen, du hast das Wort des Herrn erfüllt? Und Samuel antwortete, was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Fast schon so ironisch, wie du hast das Wort des Herrn erfüllt. Ich höre doch die Schafe und ich höre doch die Rinder. Saul, auf Neudeutsch würde man sagen, tickst du noch richtig? Glaubst du wirklich das, was du sagst? Saul sagte, von den Amalekitern hat man sie gebracht. Ach so, dachten schon, du hast sie irgendwo eingekauft. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Interessant, dass Saul hier sagt, es war das Volk, während der Autor in Vers 9 sagt, aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und die besten Rinder. Aber Saul zieht sich nun wieder raus und sagt, nein, ich war das nicht, das war das Volk. Das Volk wollte die besten Schafe und die besten Rinder und Lämmer am Leben lassen. Ach, und übrigens für einen guten Zweck, nämlich um sie zum Opfern, deinem Gott. Ach so, dann ist ja alles okay. Hatte erwartet, dass der Samuel das sagt. Ah ja, stimmt, okay, wenn es natürlich für so einen Zweck ist. Aber wenn Opfer gebracht werden sollten nach solch einem Kampf, dann sollten die Schafe und die Rinder von dem Volk Israel kommen. Aber die wollte man ja vielleicht schonen und so opferte man doch die von den Amalekitern. Die sind ja auch gut, oder wie? Da sprach Samuel zu Saul, halt ein, damit ich dir verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagte zu ihm, rede. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel? Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, an Amalek, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast? Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Saul, und er nimmt ihn so mit in die Geschichte hinein, erinnere dich dort daran, wer du warst. gering in deinen eigenen Augen. Er ist ja derjenige, der sagt, wie, ich soll König in Israel sein? Mein Vater und meine Familie und meine Sippe, wir sind doch die geringste im kleinsten Stamm in Benjamin. Und Gott nimmt dich da heraus, stärkt dich, weist dich, gibt dir Rat und Hilfe durch mich als Prophet und macht dich zum König und sagt dir klar und eindeutig, was zu tun ist. Und du bist über die Beute hergefallen, sagt er zu ihm, Vers 19, und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist. Es ging nicht um Beute und es ging auch hier nicht um Opfer. Lieber Saul. Und Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Er versucht noch ein zweites Mal zu sagen, nein, ich war das nicht, damit habe ich nichts zu tun. Aber du bist doch König in Israel, Saul. Die Bewertung ist von außen ganz anders, Vers 9, aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder. Nimm dich da nicht aus der Verantwortung heraus und etwas, was wir schon vorher gesehen haben, als er selber eigenmächtig opfert. Ja, aber das Volk drohte auseinanderzulaufen und ich wusste nicht, was ich machen soll, also habe ich Hand angelegt und selber geopfert. Ja, um doch Gott zu befragen. Da muss es doch okay sein. Und wenn wir die Schafe und die Rinder nehmen, um sie Gott zu opfern, muss es doch okay sein, oder nicht? Vers 22. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat dich auch der Herr verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Lieber Saul, es geht nicht um die Opfer. So verstehe ich hier den Samuel. Es geht nicht darum, dass Opfer gebracht werden, weil in den Opfern selbst irgendwie das Wundermittel liegt, um was Gott zu besänftigen oder gnädig zu stimmen oder irgendetwas bei ihm zu erreichen. Wenn, dann sind diese Opfer nur Ausdruck einer Reue oder einer Hingabe oder ein demütig Treten vor Gott. Aber das Entscheidende ist doch der Gehorsam, das Aufmerken. Im Gegensatz zur Widerspenstigkeit und zu dem Widerstreben, das, was du nämlich tust und machst und wie du handelst, du bist widerspenstig, du widerstrebst den Willen Gottes, du gehst deinen eigenen Weg und nur dann irgendwelche Gottesdienste zu feiern oder Opfer zu bringen und zu meinen, dass man dadurch Gott gefällt, dann gehst du genau an dem vorbei, worum es geht, Saul. Und nur weil du versuchst, die Lade Gottes in das Heerlager zu bringen und damit irgendwie deinem Volk zu sagen, dass dadurch Gott in unserer Mitte sei. Nur weil du versuchst, ein Opfer zu bringen nach deinem eigenen Willen und bist nicht bereit, auf den Propheten Samuel zu warten, der ermächtigt ist, das Opfer zu bringen. Deswegen wird Gott nicht bei dir sein. Und du bist deinerseits nicht bei Gott. Denn du hast, und das ist ja das, was dann Samuel ihm sagt, du hast das Wort des Herrn verworfen. Du hast dich wegbewegt von Gott. So bewegt er sich auch weg von dir. So hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Jetzt erst lässt Saul es zu, dass er gesündigt hat. Vorher war es das Volk, vorher waren es die anderen. Es waren immer die anderen, war nie er. denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Und sogar in seinem Bekenntnis, dass er gesündigt hat, gibt er jetzt aber dennoch dem Volk die Schuld. Ich fürchtete auf das Volk und hörte auf seine Stimme. Also das Volk wollte es und ich hatte Angst und ich hörte auf sie. Sogar in seinem Bekenntnis übernimmt er keine Verantwortung und sagt, ich habe diesen Fehler gemacht, unabhängig von den anderen. Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Aber ich sagte, Saul, warum bittest du den Samuel um Vergebung? Es geht doch um die Beziehung zwischen Gott und dir oder zwischen dir und Gott. Wenn, dann musst du Gott um Vergebung bitten und nicht den Samuel. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und vielleicht ist es nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, Gott verwirft hier nicht Saul als Mensch, sondern es geht um seine Aufgabe, um Saul als König, nicht Saul als Mensch. Voneinander unterschiedliche Dinge, die wir ganz wichtig auseinanderhalten sollen. Denn manch einer überträgt es dann sofort auf sich und sagt, ach so, das heißt, wenn ich jetzt einen Fehler mache oder Gottes Willen nicht tue, dann verwirft Gott mich als Menschen. Zunächst einmal geht es ja gar nicht jetzt um mich oder um sie, sondern um Saul und Gott. Aber ganz wichtig auseinanderzuhalten, er sagt zu ihm, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Eine letztendliche Beziehung zu Gott oder Gottes Beziehung zu Saul ist hier nicht das Thema. Als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides, sodass er abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht. Denn nicht ein Mensch ist er, dass sie ihn etwas gereuen könnte. Und es verbindet sich ja mit Gottes Aussage von vorher, als Gott sagt, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Was Gott eben nicht gereut ist, seine Bedingungen, die er an Saul gestellt hat und an jeden Einzelnen stellt. Es ist keine Sinnesänderung Gottes, sondern was hier passiert, es reut ihn, dass er Saul zum König gemacht hat, denn Saul geht seinen eigenen Weg und deswegen kommt es hier zu einer Veränderung der Umstände und der Situation und auch der Beziehungen und der Verhältnisse zueinander. Aber Gott bleibt in seiner Absicht und in dem, wie er das Leben gestaltet, derselbe. Vers 30, und er sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Noch immer ist Saul eigentlich eher damit beschäftigt, wie er vor den Menschen, vor den Ältesten, vor dem Volk dasteht. Und das scheint ihm wichtiger zu sein als seine Beziehung und sein Verhältnis zu Gott. Deswegen dringt er in Samuel ein und bittet ihn darum, dass er doch mit ihm mitgeht, damit er nicht auf einmal eben vor dem ganzen Volk und vor den Ältesten als vom Volk und von Gott abgeschnitten dasteht. Und Samuel kehrte um und folgte Saul nach und Saul betete den Herrn an. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam widerstrebend zu ihm und Agag sagte, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Das heißt, er hat den Eindruck, dass das Ganze jetzt wieder okay ist. Vers 33, aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach Gibeah Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trauerte um Saul, da es den Herrn reute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Das ist keine leichte Entwicklung im Leben von Saul. Aber er hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Und Gott geht mit ihm. Bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.